Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 32. Heute sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über die Graphic Novel Maus von Art Spiegelman. Der Autor Spiegelman ist vor kurzem 70 Jahre alt geworden. Das war so, ja, nicht richtig unser Anlass dafür, aber ich hatte schon lange vor, das zu lesen und habe mich ein bisschen davor gedrückt. Zur Erklärung. Maus ist eine Graphic Novel über den Holocaust. Art Spiegelman lebt in New York und ist der Sohn polnischer Juden, die den Holocaust überlebt haben. Und in den 70er Jahren hat er angefangen, seinen Vater zu interviewen und hat das Ganze verarbeitet in einer erst als Comic-Reihe erschienenen Erzählung, die dann in zwei Sammelbänden und später in einer Gesamtausgabe 1992 veröffentlicht wurden. Gilt als eine der wichtigsten Graphic Novels, also oder ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Werk für das Medium, würde ich sagen, und wurde auch als das erste Comic überhaupt mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Und ja, und darüber sprechen wir heute.
Mich würde zuerst interessieren, weil ich meine, du liest ja schon viel mehr Graphic Novels als ich, und du bist da oder Comics auch. Ja. Du bist da schon so ein bisschen im Thema drin. Wir haben auch, als wir gemeinsam jetzt in Berlin waren, einen Comicladen besucht, Black Dog Comics, wo du dich auch eingedeckt hast mit neuen Reihen und neuen Fortsetzungslieferungen. Und das ist ja schon wieder eine ganz andere Art auch jetzt des Comics. Ich kenne eigentlich da so gut wie nichts, außer Saga, über das wir ja schon mal länger gesprochen haben. Was so die großen Graphic Novels gilt, habe ich Watchmen gelesen, was mir teilweise immer allein wegen der Länge manchmal ein bisschen schwer fiel. Aber sowas wie Maus habe ich eigentlich noch nie gelesen. Ja. Hast du schon mal, oder wie war so dein Eindruck? Kannst du das mit Sachen, mit Lektüren vergleichen, die du hattest vom Genre her, oder war das da auch, dadurch, dass es auch so eine Art Sachbuch?
Ja, das ist aber für dich. Erinnere mich daran, dass ich darauf nochmal zurückkomme, von wegen Sachbuch oder nicht, oder Fiction, Non-Fiction. Es war für mich jetzt, abgesehen von dem extrem schwierigen Thema, war das schon für mich halt eine normale Comic-Lektüre, würde ich sagen. Aber war ein Comic jetzt von knapp 300 Seiten. Ich weiß nicht genau, wie umfangreich Watchmen ist. Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr, ich bin nicht ganz sicher. Aber das sind so Sachen, die kann man, wenn man die, die kann man relativ gut in einem Tag verschlingen, wenn man dann wirklich relativ konsequent liest. Ich habe Maus im Endeffekt eigentlich in zwei Sitzungen gelesen. Ich habe das auf der Zugfahrt von Berlin zu zwei Dritteln fast gelesen, und dann bin ich noch nicht so richtig zum Lesen gekommen und habe das dann aber am Samstag drauf dann relativ schnell dann ausgelesen gehabt. Und das ist relativ normal. Jetzt, was vielleicht zu viel des Exkurses ist, aber Maus und Graphic Novel und überhaupt diese Bezeichnung, Graphic Novel, Comic, beziehungsweise Art Spiegelman benutzt teilweise auch den Begriff Comics mit X hinten, was wohl so ein Ding aus so der Tradition ist, diese Underground-Comics, wo der mit dazu gehört, die in New York in den 60ern und 70ern erschienen sind, oder entstanden sind. Und ich glaube, das bezieht sich darauf, dass die Form eine Mischung ist von Text und Bild. Ich glaube, deswegen haben die das Comics genannt, ne? Also, aber der Begriff Graphic Novel, ich glaube, der ist erst auch so mit so den 80er Jahren und wahrscheinlich Maus, Watchmen und ich glaube auch einigen Sachen wie zum Beispiel den Frank Miller Batman Sachen, die wo man eine abgeschlossene Geschichte hatte, die in also so etwa Romanumfang hatte, die man so hat vermarkten können. Das ist, und jetzt in Deutschland ist das so richtig durch den letzten 5 bis 10 Jahren so durch die Decke gegangen, dass dann auch deutsche Graphic Novels produziert werden oder dass auch Romane teilweise nochmal als Graphic Novel adaptiert werden. Das ist halt ein bisschen Marketing-Gag.
Graphic Novel Künstler, der mir immer da einfällt, ist auch Will Eisner halt, der auch so als Graphic Novel immer bezeichnet wird, weil der halt auch so wirklich so ausführliche, lange Geschichten erzählt.
Ja, also da fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Will Eisner ist hauptsächlich auch der Namensgeber des Eisner Awards. Den hat Maus übrigens auch gewonnen. Und das ist halt so der wichtigste Comic-Preis. Aber jetzt so, ich hätte Schwierigkeiten zu sagen, weil ich glaube, der ist eigentlich eher noch so, also zu der Zeit von Will Eisner hat man ziemlich sicher noch nicht Graphic Novel gesagt. Ich glaube, das ist wirklich ein Begriff, der erst so in den 80er Jahren aufgekommen ist. Und wie gesagt, hat ein bisschen was von Marketing nach dem Motto, Comics ist das, was die Kinder lesen. Das sind diese bunten Heftchen oder diese dünnen Blätter, diese Dinger, die wöchentlich rauskommen oder monatlich und das sind Superhelden oder das sind Archie und Veronica und das sind die Funny Pages in der Zeitung, das sind Comics und Graphic Novels, das ist was für Erwachsene, so quasi. Das ist auch so ein bisschen, was dahinter steckt. Also,
ja, ich beziehe mich jetzt auf, das ist auch ein relativ spätes Buch von Will Eisner.
Du meinst
The Plot?
Ja, das habe ich auch gelesen.
Diese Geschichte der Protokollen der Weisen von Zion.
Ja, da finde ich es aber auch wieder so ein bisschen ein Problem, da dann von einer Graphic Novel zu sprechen, weil es ja auch so ein bisschen fast Sachbuchcharakter hat oder dokumentarischen Charakter. Er benutzt zwar die Form, aber erzählt ja, was Historisches nach. Ähnlich, sage ich mal, wie Maus. Ich habe jetzt geschickterweise den Comic gar nicht dabei, aber ich glaube, das brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Oder würdest du, was wäre denn für dich so das Wichtigste, was du ansprechen würdest, wenn wir jetzt über Maus reden?
Also ich habe mir auch ein paar Sachen notiert während des Lesens. Ich habe es auch nicht in einem oder in zwei Sittings, sondern ich habe echt so während der S-Bahn-Fahrten immer mal wieder, ich muss auch immer wieder aufhören, weil es mir echt ein bisschen zu krass war teilweise und dann wieder so ein bisschen erstmal raus und wieder reinkommen musste so. Aber ich konnte auch nichts anderes irgendwie zwischendurch lesen, weil es mich das schon sehr gefesselt hat.
Ja.
Und so das, was, also so von ganz, auf der ganz abstrakten Ebene würde ich sagen, finde ich es einfach mega literarisch, weil es halt, es ist im Prinzip ein autobiografischer Roman, der halt die Geschichte des Vaters zum Thema hat, oder halt ein biografischer Roman, also autobiografisch, aber gleichzeitig geht es ja schon auch streckenweise zumindest immer sehr stark um den Art Spiegelman selbst, also um den Autor, um den Erzähler, der sich selbst ja auch da reinschreibt.
Ja.
Und da hat es ja, und da passt es auch, glaube ich, dann gut in die 80er, 90er Jahre. Es hat halt so für mich so diese metafiktionalen Elemente, die halt so, die für mich wie so ein postmodern Roman dann auch rüberkamen. So das ist oft so über Sachen, die du gerade gelesen hast, in der Ebene des Vaters, darüber spricht der Sohn dann mit seiner Freundin zum Beispiel oder fragt sich selbst, habe ich das jetzt so richtig gemacht? Ist es überhaupt richtig, was ich hier tue? Und dann spricht er mit seinem Therapeuten zwischendurch mal. Also du merkst, also das ist auch die Situation ja da, dass es ja in mehreren Teilen erschienen ist. Dadurch hat der Zeichner selbst die Möglichkeit, das zu kommentieren, was er schon vorher gemacht hat. Aber ist so total selbstreflexiv, bringt sich selbst als Erzähler, fängt immer wieder an zu zweifeln und bringt sich so ein bisschen in so eine Rolle, die auch eher eigentlich total selbstkritisch ist. Also diese ganze Situation, wie gehe ich damit um, dass ich diese Sache jetzt hier mache, dass ich dieses Buch schreibe, oder ist es überhaupt richtig, das so zu schreiben? Also auch durchaus die Frage, ist es richtig, das als Comic zu machen, so?
Ja.
Und ist es auch richtig, das in dieser Form zu machen? Und dann
ja, ich glaube, das ist nämlich etwas, wo ich einhaken würde. Also diese ganze Meta-Erzählung, das war auch auf meiner Liste. Und das ist so kurz nach dem Anfang vom zweiten Teil, wo es sehr viel um ihn selber geht. Diese ganze Sequenz, das war, glaube ich, eine meiner eigentlich so Lieblingsstellen im ganzen Buch. Aber was finde ich, was man ansprechen muss und was ich in der Einleitung verschwiegen habe, ist die eben, und warum das Buch überhaupt Maus heißt, die Tatsache, dass er sich dafür entschieden hat, die Nazis als Katzen, beziehungsweise alle Deutschen als Katzen, alle Juden als Mäuse, die Polen als Schweine, die Franzosen als Frösche und die Amerikaner als Hunde zu zeigen. Das ist halt wirklich...
Und dann ganz kurz mal die Schweden als Elche, die kommen ja auch
so ganz kurz mal vor. Stimmt, ja. Das ist, ist etwas, was mich auch ein bisschen hat, glaube ich, davor zurückschrecken lassen, weil, und das ist auch wohl, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, war das eine gängige Kritik seiner Zeitgenossen auch, dass das eigentlich ja in die gleiche Kerbe haut wie die Rassenideologie der Nazis, wenn man die wenn man die Opfer des Holocaust tatsächlich als eine andere Gattung, eine andere Rasse darstellt als die Täter oder als die die Nazis. Mhm. Und die Polen,
wobei ja auch
in Polen freut man sich auch nicht darüber, dass die als Schweine dargestellt werden, was ja natürlich auch eindeutige Konnotation hat als als halt eben nicht koscheres Tier und so. Ja, aber
es gab ja in Polen kam es ja total sogar zu Bücherverbrennungen. Also die haben ja das wirklich massiv bekämpft. Das wurde ja sozusagen, durfte ja gar nicht erst erscheinen in Polen. Oder hat sich so ein Verlag, glaube ich, extra gegründet, um dieses Buch in Polen herausbringen zu können, weil die so massiv dagegen protestiert haben. Und ich meine, es kommt in dem Buch ja selber dann auch wieder so zu so komischen Szenen, wo sie irgendwo eingesperrt sind in einem Stall oder in einem Keller und dann hat sie, also die Freundin von, oder die Frau von Vladek, von dem Vater halt dann Angst vor Mäusen oder vor Ratten.
Ne? Vor Ratten, ja.
Und sie sind selber, also es wird irgendwie gar nicht thematisiert, dass sie selber Mäuse sind. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so das Ding. Und ich meine, in dem Klappentext wird es natürlich sehr großspurig so in eine Reihe gestellt mit Aesops Fabeln und George Orwell, Farm der Tiere und so. Ne? Das ist halt auch so eine klassische Tier, dass die Tierparabel ja auch so eine klassische Form Literatur ist.
Mhm. Das finde ich jetzt aber ein bisschen an Haaren herbeigezogen, weil ich finde, das ist, ja, aber gut. Ja, weil es ja nicht wirklich sowas ist. Er spricht ja auch von Polen, von Juden, von Deutschen. Das ist ja eine eindeutige, also das ist ja gar nicht so, dass er das irgendwie verfremdet. Er benutzt, ich glaube, es ist ein Schutzmechanismus. Also das Einzige, so habe ich mir das für mich selber erklärt, dass er sich davor, also es sich einerseits einfacher macht, aber auch, weil es eben so schwierig ist, das tatsächlich so zu zeigen, die, also wirklich das Grauen des Holocausts versucht er etwas, ja, also, wie soll ich sagen, also ich glaube, das ist ein Selbstschutzmechanismus und auch das, ist eine Form der Übertragung, wie man das halt irgendwie, wie man das überhaupt darstellen kann, quasi. Man könnte ja auch sagen, das ist etwas, das man nicht darstellen oder nicht zeigen oder nicht wirklich in so einer Form verarbeiten kann. Und eben weil das Comic eben auch so ein visuelles Medium ist, ist das so ein Hilfsmittel irgendwie. Also deswegen, das ist schon was, womit ich mich irgendwie angefreundet habe, dann während der Lektüre. Eben weil ich dann auch gemerkt habe, hey, das ist ja eigentlich wirklich nur, die Menschen sind einfach nur plakativ dargestellt. Das hat interessanterweise, was ich persönlich hochinteressant finde, ist, wie er dann damit spielt. Also, dass wenn die Polen sich als, wenn die Juden sich als Polen ausgeben, dann tragen die halt auch so Schweinemasken vorm Gesicht. Also quasi, wenn er durchgeht als und quasi ja versucht unerkannt nach seiner kurzen Kriegsgefangenschaft, also der Vater, wieder zurück zu seiner Familie zu kommen. Was ich aber hochinteressant finde, ist die Rahmenerzählung oder das, wo das Metanarrative dazukommt. Also, fängt das Buch ja auch an.
Zu der Maus-Sache wollte ich noch zwei Sachen sagen. Ja. Was mir irgendwann mal so eingefallen ist oder aufgefallen ist oder wo ich dann irgendwie so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, ist, dass ja die Figuren ja nicht komplett diese Tiere sind. Es sind ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Fröschen ist, aber eigentlich sind es ja immer nur die Köpfe. Und der Rest ist menschlich.
Ja.
Und das fand ich dann irgendwann so creepy auch und dann aber auch wieder so gut gelöst, dass es halt nur so eine Teil, Verwandlung oder so ein Teil der Figur halt nicht menschlich ist und so, das dann nochmal so ein bisschen so, noch mehr wie auch aufgesetzt oder wie extra wirkt, so.
Ja.
Also, er macht sie nicht komplett zu Mäusen oder komplett zu Katzen oder komplett zu Hunden, sondern es ist immer nur so der Kopf, der dann auch, oder das Gesicht ist ja auch das, was einen Menschen immer ausmacht. Das ist halt das, wo sie halt alle dann auch gleich sind, als Schweine oder als Hunde oder als Mäuse eben. Und dann gibt's noch eine Stelle, die ich mir auch notiert habe, in unserer Ausgabe, die Seite 135, wo es darum geht, ein Dialog mit dem Vater, wo der Vater so ein bisschen kommentiert, ja, du bist ja dieser Comic-Künstler so, ich lese ja doch keine Comics, aber jetzt habe ich das mal gelesen, was du bis jetzt geschrieben hast und das hat mir gut gefallen. Und dann sagt er, Someday you'll be famous like what's his name? You know, the big shot cartoonist?
Ja.
Walt Disney. So, und das ist halt so ein. Und dann sagt er sogar, wow, I gotta get a pencil, I've got to write this down. I got to write this conversation down before I forget it. Und in dem Moment, wo du das liest, weißt du, er hat das jetzt auch aufgeschrieben.
Ja, er hat es niedergeschrieben,
so,
ne? Ja. Ja, und im Späteren geht es ja auch dann wieder darum, halt, dass es aufnimmt. Nee,
also dann merkst du, es geht halt auch darum, was es ist, dass diese Mäuse natürlich halt auch, also das ist natürlich auch eine andere große Maus im Comic-Universum gibt, die sie halt die aber komplett anders gelagert ist als diese Mäuse da. Also es ist auch irgendwie so eine Entgegnung auf Walt Disney einfach. Ne?
Ja, das ist auch nicht ganz, also jetzt im Kontext, bevor Spiegelman dieses Projekt überhaupt angefangen hat, hat er mal so eine, ich glaube, es waren nur so ein paar Seiten, die auch in einem Magazin erschienen sind, gemacht. Und das hieß auch Maus und das war deutlich detaillierter gezeichnet und da gab's, das war quasi so die, das war eine Story, die sein Vater mal erzählt hat, eine Anekdote aus dem Leben im Ghetto, die er dann umgesetzt hat, auch mit Nazis, die Katzen waren und verfolgten Mäusen und da gab's eine Hauptfigur, die hieß auch Mickey, also das ist also durchaus kein Zufall. Das ist aber vom Zeichenstil her deutlich aufwendiger als das wirklich nur ziemlich, ich sag mal, fast minimalistisch gezeichnete Maus. Also jetzt die Langform. In etwa vergleichbar vom Stil her mit diesem kleinen hier nachgedruckten Strip Prisoner on the Hell Planet. Also das ist diese autobiografische Story, die da drin ist, wo er sich mit dem Selbstmord seiner Mutter auseinandersetzt.
Die ja auch separat erschienen ist ursprünglich mal, ne? Die wird
ja
nachträglich eingebaut.
Ja, ja, das ist, da geht's ja auch konkret darum, dass er versucht, dass er eigentlich noch die Tagebücher seiner Mutter haben möchte, sein Vater die offenbar vernichtet hat. Und soweit ich das jetzt ab nachlesen können, war es wohl auch so, dass dass er schon als Jugendlicher sich für die Geschichte seiner Eltern interessiert hat und seine Mutter war eher offen dafür, davon zu berichten, der Vater eher verschlossen. Naja, aber eben jetzt hier, das Buch ist das Ergebnis dessen, dass er seinen Vater eben langfristig und ziemlich komplett interviewt hat. Und das ist auch interessant, immer diese Interviewszenen, die da so eingestreut sind, wo er dann auch immer seinen Vater daran erinnern muss, kommen wir zurück zum Thema, wir waren da und was ist dann als nächstes passiert und dann versucht er die Zeit, den Zeitstrahl sozusagen zu rekonstruieren, wenn du so und so lange insgesamt in Auschwitz warst und du warst so und so lange dort eingesetzt in der Werkstatt und bist dann verlegt worden. Wie kommt das denn hin, wenn du irgendwie, da merkt man halt eben auch, das ist jetzt nicht so hundertprozentig zuverlässig, was der Vater da jetzt erzählt, weil es eben so klar, natürlich im Bereich des Traumas, so im Verdrängungsbereich ist, wie genau jetzt was, wie lang war und vor allen Dingen, wenn man kein Empfinden mehr dafür hat, wie viele Tage, wie viele Wochen sind vergangen. Ja, was meine persönliche, also meinte ich eben diese Meta-Erzählung, also das Buch setzt sich sehr viel damit auseinander, wie die Geschichte erzählt wird, dass es eben die Geschichte seines Vaters ist und gleichzeitig setzt er sie um in der Erzählebene, wo es eben darum geht, sein Verhältnis mit zu seinem Vater, da sind ja auch alle, er ist da auch eine Maus und es gibt auch eine schöne Stelle, wo er mit seiner Frau spricht und nicht sicher ist, ob er sie als Maus zeichnen soll, da sie ja zum Judentum konvertiert ist, oder als Frosch, da sie französischer Abstammung ist. Und zeichnet sie dann nachher als Maus. Und am besten gefällt mir allerdings die Sequenz, eben wo du auch davon sprachst, dass er zu seinem Therapeuten gehst und das ist eben zu Beginn des zweiten Teils. Und das geht auch da, also setzt auch schon voraus, okay, der erste Band ist bereits erschienen und abgeschlossen. Und da zeichnet sich Spiegelman tatsächlich als Mensch mit Mausemaske. Und er zeichnet auch der zeichnet dann, glaube ich, später, ich weiß nicht, aber dann seinen Therapeuten zeichnet er dann wieder als Maus. Aber das ist so der Anfang, wo er wirklich sich auch damit auseinandersetzt, dass. Das muss so um Seite 200 rum sein oder so. Ich gucke gerade, ob ich da nicht noch ein Foto von gemacht habe, das ich auf dem Handy habe. Aber ja, Nee, okay, das ist.
Ja, das ist so Seite 201, ja. Ja, da sitzt genau, der auf dem Leichenberg, was auch ein ziemlich.
Genau, dieses Bild. Da geht es nämlich darum, dass er diesen Erfolg hat damit. Und sich dann auch quasi damit auseinandersetzt, inwieweit ist das denn überhaupt fair und macht er seinen Vater nicht lächerlich und dann sieht man ihn in seinem Büro sitzen und er kämpft damit, das abzuschließen, das Projekt, und er sitzt auf einem riesigen Berg Leichen, so, und das ist, fand ich, ja, also eine interessante Darstellung, und da fand ich es eben auch so gut, dass er da in der konkreten Situation dazu gegriffen hat, sozusagen, ja, das bin ich, Art Spiegelman, und ich trage diese Mäusemaske. Ich habe mich quasi maskiert, so wie ich alle Menschen, deren systematische Ermordung und Verfolgung ich hier darstelle, um es für uns alle einfacher zu machen, quasi zu Menschen mit Mäuseköpfen gemacht habe. Ja, nee, ja. Und, das ist dann auch so eine gewisse Komik, die sich dann entwickelt, dadurch, dass er dann zu seinem Therapeuten geht und er beschreibt seinen Therapeuten als jemanden, der jede Menge Hunde und Katzen aufgenommen hat. Und dann zeigt er eben die Situation, wie er da sitzt, so über Eck, schräg gegenüber von seinem Therapeuten, und das Büro ist ausgestellt mit Bildern, gerahmten Bildern von Katzen. Und dann steht, glaube ich, auch so wie quasi in der Fußnote: Ich hoffe, meine Metapher wird jetzt hier nicht überstrapaziert.
Mhm.
Ja.
Ja, und es ist auch schön, dass er da in dieser Szene immer kleiner und kleiner wird. Als alle auf ihn einreden und dieses Buch vermarkten wollen und so, er dann zum Kind wieder schrumpft und dann zu seinem Therapeuten geht.
Genau, und dann wie ein kleiner Kind Junge da sitzt und die Beine reichen nicht auf den Boden, und ich glaube, dann auf dem Rückweg wird er wieder groß, sozusagen. Also dann sich dann damit auseinandersetzt und auf dem Weg nach Hause ist, dann wächst er wieder auf seine volle Größe. Der Dialog mit dem Therapeuten, den finde ich auch hochinteressant. Ich bin nicht mehr sicher, ob der Therapeut selber auch ein Holocaust-Überlebender ist. Ich glaube schon. Wo der Therapeut ihm diese Frage stellt, wenn sie ihren Vater dafür bewundern, dass er den Holocaust überlebt hat, sehen Sie denn dann ihn als einen Gewinner und diejenigen, die es nicht geschafft haben, als Verlierer? Oder ist das denn dann schlecht?
Ja, das ist ein ganz zentraler Moment. Ja.
Das ist ja quasi so dieses, also sein Vater, sein Vater ist ja eine interessante Figur sozusagen. Und das ist auch etwas, was kritisiert worden ist. Das macht aber Spiegelman auch schon selber sich selbst bewusst, dass er manchmal Sorge hat, wenn er seinen Vater so zeigt, wie er ihn erlebt hat, dass das in auf ein quasi negatives Stereotyp einzahlt, also auf den geizigen, ultrasparsamen und etwas verbohrten Mann, so der das ist also das wird halt könnte man oder haben Leute auch so dargestellt, dass das irgendwie schon eine negative Stereotypenfigur wäre von einem Juden. Aber
aber auch dieses Verhältnis, das war auch so ein Moment, wo ich auch immer wieder ein bisschen innehalten musste, war, wie er halt auch mit seinem Vater umgeht. Das ist ja teilweise auch echt nicht, also echt sehr, sehr, sehr hart, ne? Dass er dann wirklich auch
das fängt schon sagt, damit
wir können
an.
Das, also es geht ihm ja auch zusehends schlechter im Romanverlauf. Er wird kränker und seine zweite Frau verlässt ihn, und er hat dann immer so Panikattacken. Man weiß es aber nicht richtig, ist es jetzt hypochondrisch oder geht es ihm wirklich schlecht?
Ja.
Und der Art, also der Erzähler, schottet sich da sehr oder macht sich da sehr versucht das alles so sehr, sehr von sich wegzuhalten. Zum Beispiel so, dass der Vater da dass sie zu ihm in sein Ferienhaus kommen, er und seine Freundin, und er dann sagt, ja, ihr könnt den ganzen Sommer bleiben, und er auf keinen Fall, das machen wir niemals. Und dann er hat immer Angst, dass er bei ihm einziehen wird, so, und dass er sie alle in den Wahnsinn treibt und so, weil er halt schon weil er einfach auch ein sehr, zwischendurch schon auch ein sehr unangenehmer Zeitgenosse ist, so, ne, aber, mir hat er am Ende dann doch auch eher leid getan, einfach, weil
ja, es natürlich. Halt, also, ne? Keine Frage. Das ist auch so, aber das Interessante ist ja, dass diese ganzen Eigenschaften, diese auch negativen Eigenschaften, die er hat, die haben ja ihm quasi auch geholfen. Und das merkst du ja auch in der Story, also wie er in der Lage ist, hier noch das zu sparen, dort noch das zu sparen, und dann, Das fand ich auch was ich interessant fand. Also interessant fand ich das, dieses ständige Handeln, dieses ständige, ich habe das für dich, kannst du mir nicht das geben? Dass wirklich selbst die Verfolgten noch irgendwie untereinander nach dem Motto, ich gehe hier Risiko dafür, gehe dieses Risiko ein, dafür möchte ich das und das von dir haben. Und alles, man befindet sich in so einem ständigen Tauschgeschäft. Das fand ich interessant. Und der Vater, der dann halt irgendwie zurück zum Supermarkt geht und eine halb gegessene Schachtel Cornflakes umtauscht, weil er sie nicht essen möchte und dann nicht einsieht, dass das verkommen sollte, und er will es halt auch nicht wegschmeißen, und dann geht er zum Supermarkt, lässt sich das Geld zurückgeben. Und der Vater, worauf wollte ich hinaus? Handeln, tauschen, ach Mist. Ich habe mich ein bisschen verrannt. Ja. Ach so, genau. Was man wirklich jetzt auch dem Spiegelman in der Erzählung vorhalten könnte. Also es ist mir vor allen Dingen von vornherein negativ aufgefallen, die Tatsache, dass sein Vater ja schon von vornherein krank ist, ist ein alter Mann, als die Geschichte anfängt, und dass er während ihn interviewt mit der allergrößten Selbstverständlichkeit immer in seiner Gegenwart raucht. So. Und sein Vater setzt sich auf einen Heimtrainer, um noch ein bisschen Bewegung zu haben, und erzählt dann, während er auf dem Heimtrainer strampelt. Ist übrigens eine sehr interessante Seitengestaltung, also einer der ersten 3-4 Seiten, wo sein Vater auf dem Heimtrainer sitzt und du dann in mehreren Bildern, das puzzelst du zusammen zu einem Bild, und dann ist rechts unten dann das Rad sozusagen vom Heimtrainer, ist dann der Anfang der Binnenerzählung sozusagen, wo dein Vater dann erzählt, so wie er als junger Mann seine erste Freundin hatte und dann später dann aber die Mutter von Art geheiratet hat. Das fand ich interessant, also dass man schon merkt, ja, was für ein gestörtes Verhältnis die auch zueinander haben.
Aber es ist einfach so in so kleinen Details, man merkt halt, dass es auch absolut toll komponiert und toll gezeichnet ist und so durchdacht ist, das hat dann wieder auch total viel Spaß gemacht zu lesen. Man merkt, er hat wirklich, sie gehen auch relativ am Anfang noch, als sie von einem in den anderen Ort flüchten müssen, Fladek und Anja, gehen sie so einen Weg entlang, und der Weg begabelt sich dann so und in so ein Hakenkreuz. Also so, ja, Sachen. Stimmt. Also das ist so schlau und so irgendwie einfach originell oder irgendwie gemacht.
Es ist, ja, eben, obwohl es als so...
Ich habe jetzt gerade hier sowas aufgeblättert, zum Beispiel, er sitzt am Tisch und gestikuliert und zählt seine Pillen gleichzeitig und stößt diese Pillendose um, und dann fällt die Pillendose aus dem Panel raus, so, und die Pillen, ja, landen so am Rand der Seite. Also es sind lauter so liebevolle Kleinigkeiten, die einfach wo man merkt, dass der das wirklich kann und das wirklich auch mit einer Hingabe gemacht hat.
Ja, wobei also, das ansonsten
auch ein Kunstwerk ist, was für sich
so auch ein gut krasser steht. So ein krasser kontrastreicher Stil ist, also eben dass der hat ja so wirklich einen relativ starken Strich so und kaum irgendwie Schraffur oder ist keine Grautöne drin. Es ist einfach nur ganz klares Schwarz-Weiß, wie so mit der Tusche gezeichnet, auf ein etwas zu saugfähiges Papier, weil das auch so der dicker Strich ist. Nee, das stimmt. Also der macht also, und da muss ich sagen, das ist etwas, was mich auch so ein bisschen in mein Hirn gebrannt hat, ist die Darstellung eben von dann den Leiden im Konzentrationslager, wo er dann auch die Mäuse zeichnet, diese aufgerissenen, also diese wirklich so leidverzerrten Gesichter. Und da muss ich sagen, das ist echt stark, wie das so mit so einfachen Mitteln, also quasi da hat sich das so angeboten, quasi diese Mäusegesichter zu zeigen mit den nach oben gereckten Gesichtern und dem aufgerissenen Mund.
Ja.
Das finde ich war eine echt interessante, also da merkst du eben auch die Stärke dieser dieser Maskierung sozusagen der Menschen.
Ja.
Ja.
Ja, und auch sonst ist die Mimik extrem minimalistisch, aber immer treffend. Also wenn jemand auch die Augenbrauen hochzieht oder sich die Hand vor den Mund hält oder böse guckt, es ist, man sieht sofort, man versteht sofort auch die Mimik von den Bildern her. Und man kann die Gesichter trotz der sehr einfachen Gestaltung, man kann sie sofort immer verstehen, man kann sofort lesen, wie welche Emotion gemeint ist.
Ja. Was ich ja am Anfang erwähnt habe, die Tatsache, die oder die Frage, ist das Ganze Biografie, ist es Fiktion, Autobiografie, Geschichte, ist es Fiction, Non-Fiction? Die New York Times hat den Comic, als er erschienen ist, in der Bestsellerliste immer zuerst in der Fiction-Liste gehabt. Und Art Spiegelman hat sich dafür eingesetzt, dass sein Buch eben als Non-Fiction klassifiziert wird. Mit der Argumentation, ich möchte nicht, dass David Duke, der Anführer vom Ku Klux Klan, in eine Buchhandlung gehen kann und sich das Buch über die Erinnerung meines Vaters kaufen kann, der den Holocaust überlebt hat, und das Ganze dann in der Abteilung Fiktion findet. So, und allerdings soll ein Redakteur der New York Times geantwortet haben oder das Ganze so betrachtet haben, na, dann wollen wir doch mal zum Spiegelman nach Hause fahren und gucken, wenn wir an der Tür klingeln, ob uns dann eine Maus die Tür aufmacht. So, also, aber ich finde, das ist halt tatsächlich, da kannst du jetzt auch irgendwie dann sagen, ja, tatsächlich ist es eben, es kann auch Non-Fiction sein, also wobei, also ich finde es eben, es ist also ein biografisches, eine biografische Erzählung und die basiert auf einer geschichtlichen Begebenheit, aber ich finde im Endeffekt, da ist dieses Fiction, Non-Fiction, es ist Erzählung. Also ich finde auch, Non-Fiction heißt nicht automatisch, dass es ein Märchen ist und dass es erstunken und erlogen ist. Also das ist halt, Fiction heißt das nicht automatisch.
Ja, von daher passt es eigentlich ganz gut in diesen Trend, so wie gerade so von auch Karl-Uwe Knausgard oder so diese wirklich krass autobiografischen Romane von Leuten, die einfach ihr Leben erzählen und dann wird es als Roman gelabelt und als Roman auch verkauft, aber es ist eigentlich nichts Erfundenes daran so und es ist trotzdem aber auch weiterhin ein Roman, weil einfach du mit literarischen Mitteln eine wahre oder eine Geschichte erzählst, die jetzt nicht ausgedacht ist. Also ich meine, oder das Genre des Memoir ist ja auch in den USA, da hat er schon eine viel längere Tradition als hier.
Ich erinnere mich auch daran, dass ich mal als Jugendlicher etwas gelesen habe, das sich für mich als Roman dargestellt hat. Und dann habe ich in der Biografie über den Autor gelesen, dass er quasi diese Geschichte erlebt hat und habe dann gesehen, dass das Ding im Original den Titel hatte, A Memoir. Und habe mir gedacht da hat der deutsche Verlag dann mal einen Roman draus gemacht. Also, naja.
Schöne Ergänzung vielleicht ist jetzt noch in dem Moment, dass ja tatsächlich ein Memoir jetzt auf Deutsch erscheint am 9. März. Ja,
ich wollte noch kurz was noch zu Maus sagen, bevor wir dazu übergehen.
Okay.
Aber wirklich nur so abschließend. Den Pulitzer-Preis hat er dann auch als Sonderpreis gewonnen. Irgendwie Letters oder so ähnlich hieß das. Also das ist so ein der wird nicht jedes Jahr vergeben und hat damit auch diese Frage von Fiction, Non-Fiction entgangen. Und tatsächlich wird Maus, um jetzt nochmal auf das Thema Graphic Novel zurückzukommen, wird halt eben tatsächlich mit Watchmen und Dark Knight Returns von Frank Miller, also was eine Batman-Geschichte ist, so in einem Zusammenhang genannt. Das sind so die großen drei der 80er Jahre.
The Big Three.
Die dazu geführt haben, dass wirklich Comics für Erwachsene und die halt eben ganz viel mit dem Begriff Graphic Novel und der Entstehung zu tun haben. Ja, genau. Du wolltest jetzt wechseln zu, jetzt habe ich den Vornamen von der Tochter vergessen. Heißt sie Nadja? Nee.
Nadja Spiegelman, doch, ja.
Nadja Spiegelman.
Das ist ja nur so, das bietet sich jetzt ganz gut an, da noch einen kurzen Schwenk drauf zu machen, weil da tatsächlich jetzt, das ist auf Deutsch, glaube ich, schon sogar 2016 erschienen, habe ich jetzt gelesen, aber auf
Du meinst auf Englisch?
Auf Englisch, in deutscher Übersetzung erscheint es jetzt erst. I'm supposed to protect you from all of this, mit dem deutschen Titel, was nie geschehen ist. Und es ist ein Memoir, in dem Nadja Spiegelman im Prinzip, sie ist die Tochter von Art Spiegelman, 1987 geboren wurde. Und erzählt die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter, wenn ich das jetzt so. Ich habe nur mal kurz reingeguckt bis jetzt. Aber es ist halt dann auch so ein bisschen so die Geschichte über Mütter, über Großmütter, über die eigene Identität und über das Verhältnis, auch das ziemlich konfliktreiche Verhältnis zu der eigenen Mutter. Hat, glaube ich, ganz gute Vorabkritiken bekommen, beziehungsweise also gute Kritiken von der englischen Ausgabe. Das gibt eine große Besprechung um Guardian, die wir uns ja heute auch hin und her geschickt haben schon. Und also ich habe nur mal so ein bisschen reingebrowst und nach dem Stichwort Maus gesucht. Das kommt tatsächlich ein paar Mal vor. Also sie beschreibt auf 11 Seiten genau im ganzen Buch, wie sie Maus liest oder wie Maus auch bei ihrer in ihrer Kindheit, was es für eine Bedeutung hat und dass offenbar auch der Vater über diese Sachen selber nie geredet hat, also Art Spiegelman jetzt, über den Selbstmord der Mutter zum Beispiel, die sich ja irgendwie, ich glaube, 1968 oder 1969 wohl umgebracht hat, was übrigens auch in einem Maus-Comic ja eigentlich nie so richtig auserzählt wird. Man weiß das, man erfährt aber eigentlich nur ganz wenige Details über den Selbstmord.
Ja, ich finde, das muss aber auch nicht sein. Also das ist aber auch interessant, dass der, und das ist etwas, was man auch kritisch betrachten könnte, der Art ist in dem Buch daran interessiert, die Tagebücher seiner Mutter zu bekommen. Sorry, ich bringe das jetzt gerade wieder komplett zurück zur Maus. Die Tagebücher seiner Mutter zu bekommen, um ihre Perspektive zu erhalten. Er fragt aber nicht einmal seine Stiefmutter, die auch eine Holocaust-Überlebende ist, nach ihren Erfahrungen. Die muss eh so sehr leiden unter ihrem Mann, die arme Maler Spiegelman. Aber sie wird nie gefragt. Und das finde ich halt eben interessant. Also das, weil wir haben nur die Männerperspektive sozusagen in Maus. Und das hat eben auch jetzt so das komplette Gegenstück jetzt zum Buch der Tochter, die eben ihre Mutter und deren Mutter interviewt hat.
Ja, ich glaube, es gibt einmal so eine Stelle, wo er auch mit Maler darüber redet, wie sie ob das einfach an der Holocaust-Vergangenheit des Vaters liegt, dass er so knickig und geizig und unleidig ist und so. Und dann sagt sie ja auch, wir alle haben doch das durchgemacht, alle in unserer Generation, und nicht alle sind so, also man kann jetzt nicht nur das allein ursächlich dafür für das Verhalten des Vaters machen. Aber es wird, das ist, glaube ich, der einzige Moment, wo sie sagt, ja, sie hat das auch erlebt. Aber es wird nie weitergefragt von ihm. Und das stimmt, das ist ein guter Moment. Also in dem Buch sagt Nadja Spiegelman jetzt, das ist so eine Sache, die ich so rausgepickt habe, auch nur, dass sie halt dann mit 14 das erste Mal Maus liest und dann überhaupt so diese ganzen Sachen erfährt und auch Sachen über die Art Spiegelman in der Familie nicht so geredet hat, die er offenbar in diesem Buch platziert und verarbeitet hat, aber damit war das dann für ihn auch ausreichend. So, also er hat das seiner Tochter zum Beispiel nie persönlich erzählt, wie dieses Buch entstanden ist oder wie seine Gespräche mit dem Vater waren, also mit ihrem Großvater ja im Prinzip. Darüber hinaus geht es dann halt, gut, Vladek ist auch 1982 dann auch schon gestorben. Habe ich
ja, also die haben sich nicht kennengelernt.
Die haben sich auch nicht kennengelernt. Und dann geht es halt so ein bisschen weg von Art Spiegelman und hauptsächlich um Françoise, um die Mutter und auch dieses Verhältnis zwischen Frankreich und USA. Und sie selbst hat auch, glaube ich, halb in Frankreich, halb in den USA gelebt und ist so Art-Direktorin und Web-Editor der Paris Review, also hat so eine Journalismus-Karriere auch so ein bisschen. Ich werde es mir mal ein bisschen jetzt genauer nochmal angucken, mal ein bisschen reinlesen und finde es ganz spannend, weil ich so, glaube, in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen, als ich so die Frühjahrsvorschauen mir durchgeguckt habe, ist mir dieses Buch auch aufgefallen.
Bist wahrscheinlich über den Namen gestolpert, ne?
Und ich habe den Namen gelesen und dann habe ich aber erstmal nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann so ist es so quasi rückwirkend dann mir nochmal aufgefallen, weil ich irgendeinen Artikel über Art Spiegelman oder so gelesen habe. Ah, die heißen doch gleich. Und dann habe ich nochmal genauer geguckt. Also ich hatte irgendwie das Cover auch so ein bisschen im Hinterkopf und habe das immer öfters mal so gesehen, wenn irgendwie über dieses Buch schon so was berichtet wurde. Und dann nochmal geguckt und dann festgestellt, aha, das ist die. Und witzigerweise habe ich sie auch mal bei Twitter gesehen. Ich folge ihr bei Twitter, weil sie da irgendwie bei der Paris Review was geschrieben hat, oder das wurde dann geteilt von dem Twitter-Account der Paris Review, und darüber habe ich da so ein bisschen den Feed bekommen. So eine Thematik dann eigentlich zusammengesetzt.
Ja. Ja, das ist die deutsche Ausgabe erscheint in knapp 2 Wochen oder was? Am 9. März beim Aufbauverlag. Am 9. März,
genau.
In Übersetzung von Sabine Krei. 394 Seiten. Und
kostet
eben
22 schon, Euro. Ja.
Ja, und ist halt eben schon, ich glaube, Ende 2016 oder ungefähr vor einem guten Jahr im Original erschienen. Mit I should protect you. Wie heißt das? Ich glaube, I should protect you from this oder so.
I'm supposed to protect you from all of this.
Mhm. Ja. Ja, in einem Artikel im Guardian über das Buch bin ich jetzt gerade noch mal über was anderes gestoßen, was ich schon gelesen habe, was ich an der Stelle mal kurz noch erwähnt haben möchte. Und zwar zwei Bücher, die auch, man könnte sie Graphic Novel nennen, aber ich weigere mich so ein bisschen, weil es auch Memoiren sind, nämlich Fun Home und Are You My Mother von Alison Bechdel. Ich weiß nicht, hast du das zufällig gelesen?
Nee, aber viel von gehört.
Ja, können wir ehrlich gesagt auch mal drüber sprechen, wobei Fun Home, glaube ich, das stärkere von beiden ist. Das ist auch mit einigem Tamtam, glaube ich, in Deutschland rausgebracht worden, kurz nachdem es in England, Amerika rauskam. Das hieß dann auf Deutsch, hat das den Untertitel Eine Familie von Gezeichneten, und ist übersetzt worden von Dennis Scheck, hier dem Literaturkritiker von der ARD. Mhm. Der hat halt, war der Übersetzer, meine ich, der deutschen Ausgabe von Fun Home. Und in Fun Home setzt sich eben Alison Bechdel, die selber Cartoonistin ist, setzt sich da mit ihrem Vater auseinander, der verstorben ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da Teenagerin, ich glaube, sie war noch Teenager, und ihr Vater ist bei einem Unfall verstorben, und sie geht da eben davon aus, dass er eventuell Selbstmord begangen hat, weil er seit Zeit seines Lebens nicht geouteter Schwuler war. Und sie selber ist lesbisch, und das ist halt so ein bisschen so ihre Kindheitgeschichte, und ihr Vater war Lehrer einerseits, und andererseits hat er auch noch ein Funeral Home, also ein Bestattungsinstitut betrieben. Und sie haben eben in diesem Funeral Home gelebt. Und sie haben das als Kinder halt eben immer als Fun Home abgekürzt, was eben, ja, das spielt eben damit, dass das Wort Fun in dem Wort für Begräbnis drinsteckt. Ja, und weil das alles verloren geht, musste man halt eben dann auf Deutsch Eine Familie von Gezeichneten sagen, weil eben alle in dieser Familie irgendwie gezeichnet sind, und nicht nur, weil es ein Comic ist. Ja, also ein paar Jahre später kam dann Are You My Mother, das war dann so ein bisschen ihre Auseinandersetzung damit mit ihrer Mutter. Ich habe auch den Sammelband von ihren Cartoons, die hat auch in so Underground, so LGBT-Magazin hat die eine Cartoon-Reihe mit dem einprägsamen Titel Dykes to Watch Out For, also Lesben, auf die man aufpassen muss, oder die man, die man sich merken muss. Da gibt's halt eben auch so einen schönen großen Sammelband, den ich zu Hause habe, aber leider noch nicht gelesen. Die hat einen sehr interessanten Zeichenstil. Ich komme schon wieder ins Labern. Das wird auch in Fun Home thematisiert. Seit Kind ist sie obsessive-compulsive, also sie hat so Zwangsneurosen, dass sie bestimmte Handlungsabläufe hat. Sie hat so einen Zählzwang, also das kennt man ja mit Licht an, Licht aus, so, oder Tür auf, Tür zu. Es muss eine bestimmte Anzahl sein, damit es gut ist, sozusagen. Und sie hat quasi eine sehr systematische Art und Weise, wie sie ihre Bilder produziert für ihre Cartoons. Und zwar posiert sie für jede einzelne Figur, die sie zeichnet, selbst, fotografiert sich selbst und zeichnet das Foto nach. Also, und das ist halt eben wirklich so eine total durch also total durchorganisierte Vorgehensweise, womit sie quasi diesen Zwang, den sie halt hat, verarbeitet. Und das kommt auch im Buch drin vor, also wie sie das eben macht, also weil sie dann später erzählt, wie sie dann den Comic auch macht. Ja, aber das ist ja, eben... Also
ich hab's gerade mal gegoogelt, der Stil ist ja...
Die hat einen ziemlich coolen Stil, ist auch... aber im Gegensatz zu Maus nicht ganz so minimalistisch und hat halt eben auch so ein paar, wie so ein bisschen Aquarell Koloration, aber immer nur einfarbig. Also Fun Home ist schwarz-weiß mit ein bisschen grün und zumindest habe ich das so in Erinnerung, als wäre das so leicht grünlich und I and My Mother hat, ja genau, das hat dann so ein paar Highlights tatsächlich in Pink, sehe ich gerade.
Es ist schon ein relativ präziser Stil, ne? Weil ich habe gerade überlegt, wie das mit diesem Posieren und Abzeichnen oder Nachzeichnen von Fotos funktioniert.
Ich kann mir das auch schwer vorstellen, aber...
Dass es dann sehr realistisch aussehen müsste, aber es sieht ja eigentlich nicht total realistisch aus.
Nee, aber sie nutzt das so als Krücke sozusagen für das Anatomische und weiß nicht was, aber ich glaube, das ist echt mehr so was Psychisches, als dass das wirklich nötig ist. Naja, ja, ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen den Rahmen wieder mal gesprengt.
Naja, Ausblick. Ich kann mir das ja mal besorgen und dann können wir da mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache als Maus.
Das war Folge 32 von Über Pop. In der nächsten Folge sprechen wir höchstwahrscheinlich über die Oscars, die in der nächsten Woche vergeben werden. Das passt dir dann auch ganz gut, denn das wird unsere Jubiläumsfolge sein. Denn vor knapp 2 Jahren haben wir zum ersten Mal aufgenommen und haben Spotlight besprochen. Damals der Film, der zum besten Film des Jahres gekürt wurde. Unter www.überpop.de bekommt ihr den Link zu unserem Feed, sodass ihr uns mit jeder gängigen Podcast-App auch abonnieren könnt. Ansonsten findet ihr uns auch bei Voice Republic, die uns kostenfrei hosten. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.